Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und mein Gast heute ist Anna Kämpfer. Sie hat einen unternehmerischen Fokus auf China und auf das Thema Internationalisierung und ist mit ihrer Firma Interconnectional auf den erfolgreichen Aufbau von Kooperationen und Geschäftsbeziehungen spezialisiert. Sie unterstützt Unternehmen beratend bei der strategischen Markt- und Markenentwicklung, im Sales und Marketing und im Digital Commerce. Außerdem leitet sie Networking- und Diskussionsforen im chinesisch-westlichen Kontext und teilt ihr Wissen und ihre Erfahrung in Bereichen wie digitaler Innovation und KI, Plattformökosysteme oder Social Media Marketing als Trainerin und Speakerin in Unternehmen und Weiterbildungsinstitutionen. Sie bringt also, wie man hört, viel Erfahrung im Bereich E-Commerce mit und das wird heute auch unser Thema sein, nämlich die neuesten Entwicklungen im Digital Commerce in China. Anna, herzlich willkommen zurück bei China Impulse. Du warst ja vor einigen Jahren schon einmal hier im Podcast und weil es so schön war, habe ich dich gleich nochmal eingeladen. Also super, dass du wieder dabei bist.
Freut mich sehr, wieder dabei zu sein. Hallo Alexandra.
Ja, ich hatte es gerade schon erwähnt, du beschäftigst dich viel mit dem Thema Digital Commerce in China, warst vor kurzem auch wieder für längere Zeit vor Ort. Was ist dir denn bei deiner Ankunft besonders aufgefallen im Bereich Digital Marketing oder im digitalen Bereich im Allgemeinen, was während deiner letzten China-Reise noch anders war?
Das sind sicher etliche Dinge. Insbesondere fällt es auf, dass es einfacher ist, sich zu orientieren und fortzubewegen. Insbesondere natürlich dann, wenn man diese Super-Apps inklusive dem E-Payment auch nutzen kann. Was auch auffällt, ist die Omnipräsenz digitaler Tools und Touchpoints im Alltag. Als Grundvoraussetzung dafür natürlich dann auch die flächendeckende Datensammlung durch hochtechnologische Kameras, die im urbanen wie auch ruralen Bereich zu finden sind. Und es ist halt schon so, wer keinen Online-Zugang zu Smartphone-Applikationen hat, der bleibt außen vor oder benötigt dann halt die Hilfe von Chinesinnen und Chinesen. Beispiel Ticketbuchung, touristische Attraktionen oder wirklich eben auch jegliche Art von Fortbewegungsmitteln und Reisen. Das ist relativ einfach in den Apps zu lösen, dann muss man auch nur das Ticket lösen. Man hat den Reisepass für uns, die Chinesen, die ID hinterlegt und beim Einchecken in der Regel braucht man, wie bei uns bekannt im Flugzeug, eigentlich nur noch den Pass zu scannen. Gleich auch mit den Fortbewegungsmitteln, man kann E-Bikes oder normale Bikes ausleihen, via App eben auch Zug fahren mit einem QR-Code, den man scannt, den man vorher jeweils runterlädt für eine bestimmte Stadt. Dasselbe gilt auch für Wagenmieten oder Taxis. Also Fortbewegen ist relativ einfach und integriert. Was auch ausfällt, dass die Integration solcher Apps und Funktionen noch stärker fortgeschritten ist. Also alles ist eigentlich mit allem verbunden, weil chinesische Nutzerinnen von digitalen Tools, die lieben es gar nicht, wenn sie switchen müssen. Und das ist wirklich gut gelöst. Was auffällt ebenfalls ist, Face Recognition und QR-Codes sind überall, insbesondere auch beim Zugang zu Gebäuden oder bei Identity-Checks. Dann diese kontinuierliche und konsistente Erweiterung der digitalen Ökosysteme, vor allem im Konsumgüterbereich, im Shopping und Food Delivery, das fällt auf, zum Beispiel Meituan, diese App, die bekannt ist vor allem für Foodbestellungen, aber auch Deals im Gastronomiebereich, wie auch Bewertung und alles, was zu diesem Ökosystem dazugehört. Weiter hat mich beeindruckt die totale Integration der Loyalitätsprogramme zur Kundenbindung, zum Beispiel die Alipay-App mit der Anbindung von Hello Bike, das hatte ich vorher kurz erwähnt. Jedes korrekte Ausleihen, das zahlt dann auf das eigene Ranking und die Punkteskala ein. Das erhöht die CO2-Einsparungsbalance und es erlaubt auch, wie jede andere Transaktion übrigens mit der Alipay-App, Zugang zu jeweils mehreren Rabattcoupons, zu Probefahrten. Man kann Games spielen, wie zum Beispiel ein Küken dann mit Punkten, die man sammelt, füttern, happy machen, zum Eierlegen bringen. Alles solche Sachen, die Gamification sehr intelligent auch mit Kundenbindung und Couponing verbinden. Und dann bin ich eigentlich auch schon fast beim Hauptpunkt, also Seamless Commerce, diese komplette fortgeschrittene Verschmelzung von On- und Offline ist überall. Dann in Kombination mit eben diesen Immersive Shopping Experiences, Shoppertainment und der Gamification, das ist wirklich gut gelöst. Was auch auffällt, dass der Kampf um die Aufmerksamkeit der Konsumenten wirklich intensiviert hat. Die Anbieter, die kämpfen um das Verweilen der Nutzer, neue wie auch alte, in ihren digitalen Ökosystemen. Und machen das eben auf die Art mit Incentives. Dann gibt es auch neue Approaches, zum Beispiel E-Commerce-Apps für Expat in und außerhalb von China. Die sind einfach auch gamifiziert, auch mit Rabattcoupons, aber ein bisschen weniger, weil wir im Westen vertragen das meistens nicht im Übermaß. Und natürlich dann sprachlich auch in Englisch verfügbar. Was auffällt, auch das verbesserte Nutzererlebnis, also Customer Experience, CX, inklusive Übersetzung sogar in den chinesischen Apps. Da hat Alibaba mit Alipay gute Arbeit geleistet. Die meisten anderen Apps sind noch nicht so weit. Man kann die nutzen, wenn man Chinesisch kann. Sonst wird es relativ schwierig. Dann die Navigationssysteme und Karten-Apps, zum Beispiel Gaode. Die mischen natürlich neben den E-Payment-Providern ganz vorne mit im Kampf um Nutzer und dank Integration zahlreicher Dienste wie Taxi bestellen, Fahrrad- und Autoausleihen, Produktaktionen, inklusive der 3D-Angabe von Shop-Lokalitäten, Couponing. Das ist sehr schön integriert und da kann zum Beispiel Google Maps auch noch viel lernen. Und was auch noch auffällt, dieser immer wieder gegenwärtige Fokus auf Nachhaltigkeit, natürlich à la Chinoise auf ihre eigene Weise, aber beispielsweise kann man, wenn man die Alipay-App nutzt, die man sehr oft nutzt, also für viele Bezahlungen, kriegt man auch Punkte, wenn man beispielsweise Quizzes löst und Fragen zu nachhaltigem Verhalten beantwortet. Das ist einerseits diese Gamification zu educational purpose, aber andererseits dann auch wieder natürlich Kundenbindung, weil neben den Nachhaltigkeitsquiz und den CO2-Einsparungs-Games kann man sich auch weiterbilden oder halt eben sich irgendwelche Schnäppchen sichern.
Ja, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen von meiner letzten Erfahrung, dass der Alltag viel durchdigitalisierter ist als noch vor einigen Jahren. Natürlich mit all den Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Zum einen, klar, dass man auch gar nicht drum herum kommt, dieses ganze digitale Ökosystem zu nutzen und dass man gerade als Ausländer auch oft etwas ausgeschlossen wird in manchen Bereichen. Aber natürlich auch mit den Vorteilen und das wissen chinesische Nutzer und Nutzerinnen viel mehr zu schätzen, als wir hier in Europa mit dieser Bequemlichkeit und der Convenience, die damit auch einhergeht. Und genau, du hast vorhin auch das Thema WeChat Pay und Alipay angesprochen. Du hast ja vor Ort natürlich die chinesischen Apps viel genutzt. Was war denn damit so deine Erfahrung? Wie funktionieren oder wie haben für dich auch diese Plattformökosysteme im Alltag funktioniert?
Für mich hat die Nutzung sehr gut funktioniert. Wenn man als ausländische Nutzende der ersten App-Generation die ausländischen Kreditkarten, es empfiehlt sich mehrere zu hinterlegen, also Master und Visa hatte ich hinterlegt, dann funktioniert das relativ gut. Ich habe von anderen Ausländern, die ebenfalls die WeChat und auch Alipay-App nutzten, aber eine neuere Version gehört, dass sie eher Probleme hatten. Was deaktiviert ist für Ausländer aktuell, ist die Top-Up-Funktion. Da braucht es, wie für gewisse andere Funktionalitäten, eine chinesische Bankkarte oder eine chinesische ID, die man hinterlegen muss. Und dieses System ist wirklich nicht auszutricksen. Da wird ganz genau geschaut, wer was kauft. Und das ist auch nachvollziehbar. Und das unterhaltsame Punktesammeln, das packt einen als Userin wirklich dermaßen, das war meine eigene Erfahrung, dass ich mich richtig gewünscht habe, jeweils wiederum eine Zahlung via QR-Code tätigen zu können, um dann die Goodies in der App abholen oder die Deals aktivieren zu können, oder sei es eben auch nur, um diesen an aktuellen Games teilnehmen zu können, wie eben dieses Küken zu füttern oder was es da alles noch an Unterhaltung und an Goodies gibt. Also das Ganze, man kann zusammenfassen, was du gesagt hast, also die Convenience steht auf an erster Stelle, aber natürlich auch dieses Loyalty, Shoppertainment, das ist in purer Form vorzufinden.
Ja, das stimmt. Und ich kann das auch sagen aus meiner Erfahrung mit WeChat Pay und Alipay. Ich habe WeChat auch schon sehr lange, deswegen hat im Grunde genommen WeChat Pay bei mir ziemlich gut funktioniert. Aber ich muss sagen, ich hatte dann nach so 2-2,5 Wochen doch immer mal wieder Probleme bei manchen Zahlungen, so aus dem Nichts, ziemlich random, was die ersten 2 Wochen in China super überall funktioniert hat mit jedem Betrag, hat dann irgendwann angefangen nicht mehr zu gehen. Und da musste ich immer mal wieder zwischen WeChat Pay und Alipay hin und her switchen. Also ganz einfach ist es dann manchmal nicht für Ausländer. Und das hatte ich auch gehört mit Leuten, die eben die Apps zum ersten Mal runterladen, dass sie da noch ein bisschen weniger durchkommen oder noch mehr Probleme damit haben.
Genau. Also ich kann das bestätigen. Ich hatte auch nach einer gewissen Zeit, manchmal war es vor allem bei Zahlungen via Scannen von QR-Code an Individuen, weil wenn man E-Payment hat, ist ähnlich wie in der Schweiz mit TWINT vergleichbar, kann man sich auch Geld zahlen lassen als Privatperson, wie auch als Unternehmen. Und bei mir hat das einige Male Zahlungen ab einer gewissen Höhe an Privatpersonen geblockt. Und das habe ich dann umgehen können, entweder wie du mit Switchen auf eine andere App oder manchmal hat das auch funktioniert, wenn man dann wiederholt einfach versucht hat, plötzlich ging das. Jo, etwas random, womit man halt leben muss, aber ich denke, wir waren auf der glücklichen Seite, dass es überhaupt funktioniert hat, weil andere Personen, die auch am Symposium teilgenommen haben, das waren sicher gegen die 100 Personen aus aller Welt, die hatten oftmals diese Apps nicht funktionsfähig und die sind dann wirklich oftmals einfach angestanden, weil sie Dinge nicht kaufen konnten oder via Dritte halt sich das auch zugänglich machen mussten.
Ja, und das stimmt, wenn es funktioniert, dann ist es super. Ich fand es auch richtig toll, das alles so bequem zu haben im Alltag und alles über mein Smartphone lösen zu können. Aber wenn es mal nicht geht, dann ist man schon ziemlich aufgeschmissen, weil es oft kaum Alternativen gibt. Gut, beim Bezahlen kann man schon noch mit Bargeld bezahlen, aber auch das funktioniert nicht unbedingt immer. Mhm. Aber genau, wir sind ja beide schon seit Jahren in diesen Themen tief drin und finden trotzdem noch so ein paar Punkte, die uns überraschen. Was ich auch ganz spannend finde, ist, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die mit China noch nicht so viel zu tun hatten, was ihre Perspektive auf diese ganzen Themen ist. Und deswegen möchte ich dich auch fragen, du bist ja auch viel mit Unternehmen im Gespräch und hast die Apps, die du in China genutzt hast und auch die ganzen Funktionen Vertretern von europäischen Unternehmen zum Beispiel gezeigt. Was war denn da deine Erfahrung? Was hat diese Unternehmen oder Unternehmer besonders überrascht, was sie so nicht erwartet hätten?
Ja, du sprichst an, es waren verschiedene Unternehmen und insbesondere auch Vertretende, die im Bereich E-Commerce und Digital Marketing tätig sind, also Head of E-Commerce, Head of Digital Marketing Personen, also sehr erfahrene Fachleute. die hat vor allem überrascht, die Fülle an Informationen halt, die Einfachheit aber auch und die Convenience und diese totale Integration auch cross-funktional in den Super-Apps. Was auch erstaunt, das ist mir am Anfang aufgefallen, am Anfang der Reise und dem Aufenthalt, aber später nicht mehr, ist die Notwendigkeit von konstantem Zugang zu mobilen Daten oder WLAN und auch, weil ja das Smartphone wirklich für alles dient und man ohne wirklich fast nicht sein kann, muss man immer genügend Akku haben oder eine obligate Powerbank, die man mit sich führt. Weil das ist mir einmal passiert, als meine Daten gesperrt wurden. Das war eine relativ spannende und abenteuerliche Stunde, die ich dann von einem China Mobile Shop zum anderen, ohne wirklich mich auf der Karte orientieren zu können, weil das hätte ja Daten erfordert, habe ich mich durchgeschlagen, bis das gelöst war, das Problem. Genau, also das ist wirklich notwendig. Und was auch überrascht oder auch ein bisschen brüskiert uns im Westen, ist die dauernde Standortfreigabe, auch die Freigabe unter Umständen von Schritteaufzeichnungen, also von Bewegungssensorik etc. Da denken wir natürlich so direkt an die mögliche Überwachung und die Nachvollziehbarkeit natürlich jeglicher digitalen Schritte, die wir und jegliche digitalen Spuren, die wir hinterlassen, also der total transparente, nicht nur Konsument, sondern halt einfach auch Internet-User, das ist einfach so, also das ist wirklich der Alltag, ohne geht's nicht. Und dann auch, habe ich schon erwähnt, die Omnipräsenz des Smartphones und darin die Vermischung von Unterhaltung, Behördengängen, persönlichen Beschaffungen, der Leistungsbezug im Alltag, sowie auch die berufliche und erzieherische Nutzung, auch durch den Staat. Und der sogenannte M-Commerce, also Mobile Commerce, das ist eigentlich fast ausschließlich, passiert alles via Mobile.
Mhm. Ja, und du hattest vorhin auch das Thema Gamification angesprochen. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, wie und wo diese Gamification im Digital Commerce in China eingesetzt wird, was du da erlebt hast?
Die Antwort ist eigentlich einfach, praktisch überall, um das noch etwas auszuführen. Beispielsweise Meituan, diese App, eben die vor allem für Foodbestellungen und Gastronomie-Deals steht, dort drin kann man, neben dem man x Sachen, übrigens nicht nur Food, sondern auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs oder Fashion bestellen kann. Die ist auch bekannt, dass sie das von einer anderen Plattform zuerst eingeführte Group Buying nutzt für immanent günstige Deals. Also da zahle ich ein paar Cent für ein Dessertgetränk oder eine Mahlzeit. Aber nur, wenn andere Personen via meinem Shared Link ebenfalls innerhalb begrenzter Zeit dann bestellen. Das hört dann aber nicht dort auf, weil wie in China gibt es meistens nicht nur eine Option, sondern es gibt mehrere. Wenn ich dann jemanden finde, der mit mir gerne bestellen will in einer nützlichen Frist, dann kann ich auch mich anderen Gruppen schon anschließen oder eben Punkte kaufen, die mir noch fehlen. Also das ist ein Fass ohne Boden sozusagen, was da alles möglich ist. Und zahlt halt auch ein auf die Zeit, die ich dann in einer bestimmten App verbringe, was sich wiederum umformulieren lässt in Umsatz, den ich auf der Plattform potenziell dann auch generiere. Was auch auffällt, ist die Integration in Kundenbindungsprogramme. Also Gamification dort integriert, insofern alles eigentlich Punkte generiert, seien es Aufrufe von Shopping-Mini-Programmen, man wird incentiviert, fünf Sekunden lang zu scrollen auf bestimmten Plattformen, man wird animiert zum Spielen einfacher Spiele, an Glücksrädern kann man drehen, man kann Quizzes lösen, alleine oder auch mit anderen zusammen, man kann Challenges absolvieren gegen andere Spielerinnen oder gegen einen virtuellen Mitspieler. Oder man kann eben auch spielend die Nutzung nachhaltiger Fortbewegungsmethoden wie eben E-Bike, E-Mofa, Bike nutzen, um auch den eigenen CO2-Footprint zu verbessern. Das sind jetzt nur überhaupt nicht abschließend einige Beispiele, wo Gamification zum Zug kommt. Es ist wirklich fast überall, was auch noch auffällt. Jetzt mal abgesehen vom Digital Commerce, das ist stärker als bei uns, auch im Education-Bereich eingesetzt wird. Man sagt ja, also hierzulande gibt es auch Firmen, die sich dem Thema widmen, dass wenn man etwas spielend lernt, dass es besser im Gedächtnis bleibt, egal ob jung oder alt. Und ich möchte das jetzt nicht darauf zurückführen, aber scheinbar in China scheint man das auch zu denken und nutzt das schon sehr rege.
Ja, und gerade im Bereich E-Commerce klingt es für uns aus unserer europäischen, deutschsprachigen Perspektive ziemlich fremd, wenn man diese ganzen Gamification-Beispiele hört, weil man in China dann doch als Nutzer, als Nutzerin viel eher diese Verspieltheit erwartet und auch annimmt, was bei uns hier nicht so wirklich gegeben ist oder vielleicht noch nicht. Ich spreche ja in diesem Podcast sehr gerne über das Thema Zukunftstrends und was wird auch mal aus China hierher kommen, nach Europa. Was würdest du denn sagen, welche E-Commerce-Trends sich jetzt vor allem in den letzten Jahren in Europa auch durchgesetzt haben? Und vielleicht auch die Frage, wieso konnten sich einige nicht durchsetzen? Da denke ich zum Beispiel an das Thema Livestreaming-E-Commerce, was in China unglaublich populär ist und was ja total boomt. Was jetzt auch nach Europa in den letzten Jahren gekommen ist, was aber nicht ganz so durchgeschlagen ist, wie wir das in China sehen. Also was würdest du sagen? Vielleicht kannst du ein paar Trends ausführen, die es hierher geschafft haben und ein bisschen dazu sagen, wieso sich manche Themen wie das Livestreaming nicht durchgesetzt haben.
Ja, also was du sagst, Livestreaming boomt ja immer noch in China. Also ich denke, mittlerweile sind sie am Punkt, wo nicht nur echte Menschen, sondern auch Virtual Humans, also virtuelle Influencer, das Thema, diese stundenlangen Live-Sendungen übernehmen. Ich denke, Livestreaming bei uns trifft aktuell nicht den Nerv der Zeit und auch nicht das digitale Mindset der hiesigen Konsumentinnen. Als relativ mature ShopperInnen wollen wir selbstständig anhand von guten Filteroptionen halt recherchieren, welche Produkte oder Services für uns passen. Und auch fällt ein Haupterfolgsfaktor des Live-Shoppings in China weg, nämlich das Vertrauen in die Qualität ist hier mehrheitlich gegeben und muss nicht via Live-Demo erhärtet werden. Zumal auch in China Livestreaming vor allem bei einigen Kategorien wie Fashion, Beauty besonders verbreitet ist. Bei uns hingegen ist Videocontent ist voll im Trend, also seien es Short-Videos auf TikTok oder auch zunehmend Bewegtbild-Content auf anderen sozialen Medien wie Instagram oder sonst im digitalen Raum. Auch Social Commerce, das kommt ja aus China und ist dort, könnte man fast schon sagen, kulturell verankert, weil Empfehlungen von anderen Personen oder von bekannten Personen meist glaubwürdiger sind als direkte Produktwerbung. Also auch Social Commerce legt prozentual Jahr für Jahr hierzulande zu, im zweistelligen Wachstumsbereich. Und meines Erachtens wird sich Social Commerce jedoch erst wirklich durchsetzen, wenn auch die Convenience exzellent sein wird. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Und es neben reinen Marketingzwecken dann auch die effektive Verkaufstransaktion direkt in den Apps und auf den sozialen Medien dann möglich sein wird, ohne mühsames Kopieren eines Rabattcodes, das dann dem Influencer Kickback ermöglicht. Genau, aber wenn wir schon dabei sind, Influencer-Marketing etabliert sich auch hier, obwohl wir eher auf Brand Ambassadors und Homegrown Influencer setzen als auf eine Vielzahl an Influencer-Kategorien, wie sie es in China gibt, KOLs, Wanghong, Celebrities, KOCs. Metaverse, dieses 3D-Shopping-Experience kommt auch aus China, das wurde schon vor einigen Jahren getestet und wird genutzt, verstärkt. Das stockt bei uns etwas, wohl ebenfalls bis dann Kaufen im virtuellen Raum möglich wird, weil aktuell ist eine Transaktion ja noch nicht möglich. Es nutzen einige Luxusbrands diese Metaverses, die sie für teures Geld kreiert haben, für VIP-Shopper oder eine Krankenkasse sogar nutzt sie hier in der Schweiz für Kundenbindung und integrative Informationserlebnisse. Das heißt also, hier wird aktuell eher der Early-Mover-Effekt noch genutzt als wirklich das Einkaufen im virtuellen Raum. Ganz anders in China, wo das schon rege genutzt wird, wo man einen Avatar auch von sich selber erstellen kann und sich im virtuellen Raum dann die Produkte ansehen kann und sich mit ebenfalls virtuell präsenten Freunden oder deren Avatare unterhalten kann, etc. etc. Und was ich schon fast nicht mehr erwähnen muss, ist dieser Mobile Commerce. Also bei uns wird ja auch das Smartphone immer wichtiger, je mehr wir auch damit machen können und je integrierter wir hier auch Services nutzen können. Ich denke, man kann grob sagen, auch wenn hierzulande die Convenience steigt, sind dann auch je länger, je mehr Menschen bereit, sich darauf einzulassen, auch wenn sie sich bewusst oder unbewusst dafür entscheiden, mit ihren Daten zu zahlen.
Ja, und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den du auch mehrmals genannt hast, das Thema Transaktionen und eben diese Integration von Payment-Funktionen in die Livestreams, in dieses Thema Social Commerce, was bei uns ja jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich dazugekommen ist, das hast du auch schon erwähnt, dass man ja nicht einfach so wie in China ein Produkt sieht und sofort bestellen und auch sofort bezahlen kann über die gleiche App, sondern man hat ja nochmal die zusätzlichen Schritte. Und das macht den ganzen Prozess ja viel mühsamer, was wahrscheinlich viel ganz anders laufen würde, wenn wir die Convenience hätten, die es in China gibt mit dem Bezahlen.
Genau.
Und genau, das war so ein bisschen ein Blick in die Vergangenheit und in die Themen, die in den letzten Jahren hergekommen sind oder sich hier durchgesetzt oder nicht durchgesetzt haben. Jetzt würde ich dich noch mal kurz fragen zum Thema Blick in die Zukunft. Was würdest du sagen, welche E-Commerce Trends aus China werden auch in den nächsten Jahren in den deutschsprachigen Raum kommen oder nach Europa kommen.
Okay, ich versuche mal den Blick in die fast schon Kristallkugel zu wagen.
Das stimmt, das ist auch gar nicht so einfach, weil wir hatten ja auch schon beim Thema Livestreaming gedacht, dass sich das eher durchsetzt. Da hatten wir uns ja auch vor ein paar Jahren in unserer letzten Podcast-Folge mal drüber unterhalten. Das ist jetzt nicht ganz so eingetreten. Das heißt, es ist sehr viel Spekulation dabei, aber ja, so aus Spaß, was würdest du sagen?
Ich denke, vorausschicken muss man sicher, dass man nicht so generelle Trends auf Verticals runter brechen kann. Also es ist sehr auch industry-spezifisch, also eine bestimmte Branche, für die eignen sich gewisse Trends mehr, für andere weniger. Generell kann man ja sagen, B2C ist immer etwas mehr innovativ oder weiter in der Innovation. B2B hängt etwas, macht noch Boden gut. Ich denke, Livestreaming, ich glaube, da war ich immer ein wenig kritisch, dass das wirklich hier kommt. Ist ja so auch nicht gekommen. Was ich denke, was sich vermehrt durchsetzen wird bei uns, ist auch dieses Face Recognition und die noch umfassendere Nutzung von QR-Code. Einfach rein, weil das auch dienlich ist, wenn man dann vermehrt diese digitalen Tools und das Smartphone nutzen will und die Digitalisierung an sich fortschreitet. Insbesondere auch Social Commerce ist sicher ein Trend, der wir hier noch stärker sehen werden. Insbesondere auch User-Generated Content in diesem Zusammenhang. Dann KI überall, auch für End-User. Das ist sicher ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben und sich auszudehnen. Auch, ich hoffe zumindest, integriertere und cleverere Kundenbindungsprogramme. Aktuell macht das Microsoft gerade vor mit dem Edge-Browser und Copilot, wo sie auch versuchen, die Kunden mit überschaubaren Maßnahmen, aber dennoch auch zur Nutzung ihrer eigenen Tools zu bringen. Was ich auch erwarte, ist mehr Shoppertainment, also dass man wirklich die potenziellen und effektiven Kunden auch unterhält. Dazu gehört Gamification. Was ich denke, werden wir auch vermehrt sehen, sind KOCs, also Key Opinion Consumers, dass man bestimmte Konsumenten eigener Brands oder eigener Services, Produkte oder Services dann auch gleich nutzt, um die Kredibilität zu erhöhen. Und sogenannte Shopping-Helfer, zum Beispiel auf der App Temu, die einigen von deinen Hörerinnen und Hörern sicher bekannt ist. Temu hat ein, wie viele aus ausländischem Raum stammende Plattformen, ein Trust-Issue. Und die helfen dann mit online, also so virtuellen, manchmal vermeintlich echten Shopping-Helfern dann empfohlene Produkte zu finden, um das Vertrauen auch ein bisschen zu fördern. Ich denke, das ist so eine Brücke, die insbesondere ausländische oder wenig bekannte Plattformen schlagen, weil sie das eben als Herausforderung identifiziert haben, dieses Trust-Issue. Was ich auch denke, dass wir noch mehr D2C sehen werden, ebenso Versuche mit F2C, also Factory to Consumer. Übrigens das Temu-Modell, ich hatte mal einen Podcast dazu gemacht, vielleicht willst du den verlinken, damit ich da nicht jetzt alles erklären muss, für wen es interessiert. Und auch vermehrt noch Private Domain Traffic, das ist etwas, das ich wirklich eins zu eins auch beobachten kann, dass diese Möglichkeit mit der eigenen Webseite präsent zu sein und nicht ausschließlich nur noch auf chinesischen Plattformen Produkte anbieten zu müssen. Das wird versucht, dass mehr Brands versuchen, das mehr zu nutzen. Und zwar im B2B wie B2C-Bereich. Das finde ich relativ spannend und bin gespannt, wie gut das gelingt. Ich denke, es gelingt vor allem in Kombination mit anderen Distribution-Channels, auch Einheimischen dann. Was sicher auch weiter zunimmt, ich habe es kurz erwähnt, KI, aber in der Verbindung mit virtuellen Menschen, also Avataren, die dann allein oder in sogenannter Kooperation mit echten Menschen zum Beispiel Inhalte präsentieren. Genau. Oder trotzdem halt auch das Metaverse, so vom Early Mover Marketing, Kundenbindungsprogramm bis hin dann zum effektiven 3D-Shopping, Immersive Experience, sobald eben diese finanziellen Transaktionen dann möglich werden. Und fast am wichtigsten, ich denke, mit den Trends oder gar vorher, also jetzt schon, kommen die nunmehr qualitativ akzeptablen und preislich vorteilhaften chinesischen Marken nach Europa. Und diese verstehen unterdessen ebenfalls, dass die europäischen Konsumenten anders ticken als die chinesischen. Etwas, das wir ja auch verstehen mussten, wenn wir ihn nach China exportieren, ist das wichtig. Und diese chinesischen Marken schaffen sich eine entsprechende Awareness eben via Social Media, was sie gut kennen, und mit Kundenbindungsprogrammen. Genau, also die machen das, denke ich, relativ gut, auch anhand des Discovery Commerce, der aktuell passiert, von den meisten vielleicht unbemerkt. Das kann man auch an Zahlen sehen. Der CBEC, Cross-Border E-Commerce nach China, stieg letztes Jahr um 4%, während derjenige aus China um 16% wuchs, also das Vierfache. Ja, ich denke, das ist so. Ich könnte noch weiter sprechen, aber lass uns mal hier ein Ende finden. Und dann checken wir in ein paar Jahren, was gekommen ist oder was nicht.
Ja, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, das sind sehr viele spannende Themen. Aber ja, es ist auch dieser Blick nach China, den wir beide ja unglaublich wichtig finden, dass man sich eben mit den Themen beschäftigt, auch wenn sie nicht eins zu eins rüberkommen werden, auch wenn manche eben nicht in der Form sich auch hier durchsetzen werden. Aber es gibt trotzdem super viel, von dem man sich inspirieren lassen kann und wo wir auch hier unsere Geschäftsmodelle anpassen können. Und genau, das Thema Temu ist, da wollte ich auch schon sagen, das ist ja auch eine ganze Folge, Podcast-Folge wert. Deswegen werde ich sehr gerne dann auch die Folge verlinken, die du erwähnt hast. Da können die Zuhörer und Zuhörerinnen auch nochmal im Detail sich dazu informieren. Genau, und Stichwort Geschäftsmodelle, beziehungsweise auch so ein bisschen zusammenfassend und allgemein abschließend, was wir heute besprochen haben. Was meinst du, was können wir in Europa auch für unsere Geschäftsmodelle, für das Digital Marketing, für den Onlinehandel, für das Thema Omnichannel von China lernen? Und vielleicht auch was eher nicht, aber auch so ein paar Key Learnings, Best Practices aus deiner Erfahrung.
Ja, sehr gerne. Ich denke, einiges können wir lernen. Was wir lernen müssen oder wirklich wissen müssen, ist, was du erwähnt hast. Eins zu eins kann das sozusagen nie einfach übernommen werden und auch nicht in der Fülle, wie das in China existiert und auf die Konsumenten losgelassen wird. Das wäre sicher nicht verträglich für unseren Bedarf. Aber eben, man kann einiges lernen und ich denke, nicht von ungefähr definieren Experten von Statista die Markt- und Technologieentwicklungen aus China als prägend für den E-Commerce weltweit während den nächsten 10 Jahren. Also wir sind auch nicht die Ersten und Einzigen, die diese Meinung teilen, dass es Sinn macht, sich von China inspirieren zu lassen und das dann halt branchen- und produkt- und brandspezifisch zu adaptieren. Was ich denke, worauf wir ein Augenmerk legen könnte und für uns nutzen müssten, ist dieses sogenannte Seamless Commerce, ist eigentlich mein Lieblingswort, meine Lieblingsbegrifflichkeit. Also das heißt, dieses wirklich schnittstellenlose Kaufen, Verkaufen, Konsumieren, sich engagieren, sich informieren, sich beteiligen können und eben die Beseitigung für Nutzern spürbaren Schnittstellen. Zweitens auch diese konsequente 150%ige und konsistente Ausrichtung am Kundennutzen und einer totalen CX, einen totalen Customer Experience, die über allem steht. Auch die Schaffung von den digitalen Ökosystemen und den integrierten Leistungen im vollen Bewusstsein, dass bei uns der Markt und die Anbieterlandschaft auch sehr viel fragmentierter ist. Wir haben nicht diese ganz großen E-Commerce-Player, die alles aus einer Hand anbieten können. Aber auch diese bieten ja nicht alle Leistungen aus einer Hand an, sondern integrieren Millionen von Drittanbietern via Mini-Programmen. Also möglich wäre es eigentlich schon und ganz sicher für die Kundenzentrierung gut. Dann auch ein weiterer Punkt, die Nutzung von E-Payment für Marketing- und Cross-Selling-Zwecke. Ich denke, das wird hier sehr stiefmütterlich noch verwendet. Jedoch auch in der Schweiz gibt es Twint, das ist ein E-Payment-Anbieter. Der macht Avancen in Richtung Super-Apps und auch eine weitere Plattform, Tutti, eine C2C-Plattform, wo jeder fast alles kaufen und verkaufen kann. Die integrieren sich weiter, beispielsweise mit einer Immobilienplattform, weil dort auch ein größerer Player dahinter steckt. Wovon wir auch lernen können, ist von Discovery Commerce, eben wie es Temu und Co. aktuell in Europa und der USA machen, und dem Factory to Consumer, auch zur optimalen Befriedigung von Kundenbedürfnissen, zur Ausschaltung des Zwischenhandels und zur Optimierung von Lager- und Transportlogistik, und das nicht ausschließend. Und ich denke, das ist vielleicht ein bisschen eine gewagte Aussage, weil auch noch viel kontrovers diskutierter Content dann dazu gehört, aber generell gesagt, die generative KI mit kuratierten Datenquellen, also und kontrollierten Algorithmen, wie das in China aktuell so bei den ChatGPT-Pendants, wovon es einige gibt, zulässig ist. Bei uns haben wir auch gemerkt, dass wenn man einen Chatbot oder eben ChatGPT einfach irgendwas suchen lassen und das halt in nicht kontrollierten Quellen sucht, dann werden auch diese Quellen unkontrolliert zitiert. Und da sind auch viele private Unternehmen und Anbieter sind grundsätzlich schauen die und grenzen ein, auf welche Daten ihre Chatbots, die sie entwickeln und zur Verfügung stellen, dann zugreifen können. Das hat China aus Klammer auch auf, auch anderen Gründen halt schon von Anfang an gemacht.
Ja, sehr viele interessante Themen. Ich könnte dir ewig lang noch Fragen stellen und mit dir über diesen Blick in die Glaskugel und die Best Practices sprechen. Aber leider ist unsere Zeit hier auch etwas begrenzt. Deswegen, wenn sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen weiterhin mit dir unterhalten möchten über diese Themen, wo können sie dich denn online finden?
Am besten auf LinkedIn.
Sehr gut. Das werde ich auch verlinken in den Shownotes. Und zum Schluss dann noch so meine zwei Standardfragen. Zum einen, hast du eine Empfehlung, welche Internetressource sich unsere Zuhörer, Zuhörerinnen anschauen sollten, welches Buch sie unbedingt lesen sollten, um China besser zu verstehen?
Ich gebe dir einfach so drei Informationsplattformen an, die meines Erachtens guten und brauchbaren Content, also wirklich nützlichen Content, regelmäßig veröffentlichen. Einerseits ist das das China Briefing von den Dezan Shira and Associates. Chinabriefing.com und dann finde ich, in der letzten Zeit verfolge ich, was Woodburn Associates and Advisors publizieren. Sie machen noch viele Webinare zu Themen wie Business, Legal, Tax, Accounting, Payroll in China und Hongkong, aber auch Markteintritten, Internationalisierung. Wie auch Synolytics, das ist eine Schweizer. Ich glaube ursprünglich Schweizer Plattform oder ein Joint Venture. Die haben verschiedene Bereiche, die sie abdecken, aber einen insbesondere auch Digital and Technology, wo eher High-Level Trends und Themen, die dann auch in den makroökonomischen, politischen Bereich gehen, abdecken. Diese Dimension zu kennen, ist halt auch beim Go-to-Market nicht ganz zu vernachlässigen oder auf keinen Fall zu vernachlässigen.
Sehr schön, das werde ich auf jeden Fall alles verlinken. Und dann noch als Abschluss unseres heutigen Gesprächs, wenn du nur eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich so die aktuellen Top 3 Themen, Top 3 Trends in der chinesischen Tech-Welt?
Ich würde sagen, was ich schon erwähnt hatte, sicher diese Advanced Cross-Integrated Loyalitäts- und Kundenbindungsprogramme, die auch immer noch besser werden. China ist ja auch hochagil, also sie lernen dazu mit den Nutzererfahrungen, mit dem Nutzerfeedback und passen das sehr schnell dann immer an. Zweitens die Virtual Human Beings, wenn man dem Human Being sagen kann, oder die virtuellen Influencer und aber auch deren Nutzung im E-Commerce oder eben im Social Commerce oder generell in der digitalen Welt. Drittens sicher auch Social Commerce und so insbesondere oder generell Social Media Plattformen mit integrierter E-Commerce Funktionalität, vermehrt in diesem Zusammenhang eben auch dieser User-Generated Content. Des Weiteren halt auch Gamification und diese immersiven Shopping-Experiences, Shoppertainment, Virtual Marketplaces, Cryptocurrencies, die personalisierten Avatare als Brand-Ambassadoren, also diese virtuellen eben auch Influencer, die da, du siehst, es ist eine Verlinkung von Komponenten, die, denke ich, wenn sie kommen, plus minus auch nicht in einem Package, aber zusammen dann diesen Trend fortsetzen.
Ja, sehr schön und vielen Dank, dass du heute da warst, dass du deine Erfahrung, deine Einschätzung mit uns geteilt hast. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, denn ich bin mir sicher, wir werden uns über diese Themen bald mal wieder austauschen, weil sich da auch einfach unglaublich viel tut in China.
Da bin ich überzeugt, Alexandra, und ich bin sehr gerne dann bereit, auch mich mit dir wiederum auszutauschen über diese spannenden und auch nützlichen Thematiken. Also herzlichen Dank.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse – Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und Zaijian!